请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trienl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 6. April 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in Leben in Taiwan für Changning Postelholz. Ein Gespräch mit Julian Vetterlein über dessen Arbeit beim Postdoc-Verbundprojekt Taiwan als Pionier an der Universität Trier. Danach folgt ein Beitrag über die weiteren politischen Aussichten von Ko Wen-che und der Taiwan Volkspartei TPP nach der Verurteilung Ko Wen-ches zu 17 Jahren Haft und 6 Jahre Entzug der bürgerlichen Rechte. Nun zuerst die Nachrichten. Die Regierung ergreift Maßnahmen zur Stabilisierung der Preise und Versorgung anlässlich des Nahostkonflikts. Eine Delegation des Deutschen Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz hat Taiwan besucht. Und Taiwan erhält den Status frei von afrikanischer Schweinepest zurück. Die Meldungen im Einzelnen. Das Kabinett hat heute Maßnahmen angesichts der Auswirkungen des anhaltenden Nahostkonflikts dargelegt. Kabinettssprecherin Michelle Lee übermittelte in einer Pressekonferenz Anweisungen von Premierminister Chuo Rong-tai, wonach die oberste Priorität in der Sicherstellung einer geordneten Produktion und Verteilung zur Preisstabilisierung liege. Das Wirtschaftsministerium solle das staatliche Öl- und Gasunternehmen CPC sowie das Petrochemieunternehmen Formosa Plastics anweisen und koordinieren, die Produktion aller relevanten Rohstoffe stabil zu halten und die Beschaffung weiterer Lieferquellen zu verstärken. Damit soll die Preisstabilität gewährleistet werden. Das Gesundheitsministerium müsse die Rohstoffe für die Herstellung medizinischer Materialien sichern, um eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten. Auch das Wirtschaftsministerium soll die Versorgung mit Rohstoffen für die Produktion unterstützen. Das Landwirtschaftsministerium setze Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei um, insbesondere im Hinblick auf Düngemittel sowie Treibstoff. Das Verkehrsministerium habe Treibstoffsubventionen für Inlandsflüge aktiviert. Zudem müssten laut Chuo illegales Horten und Preismanipulationen auf dem Markt durch gemeinsame Kontrollen verhindert werden. Die Regierung werde weiterhin aktiv auf die Entwicklung im Nahen Osten reagieren, um Preisstabilität und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Eine Delegation des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages hat Taiwan besucht. Wie Taiwans Außenministerium am Freitag mitteilte, besuchte eine sechsköpfige Delegation des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Carsten Müller vom 1. bis 3. April Taiwan. Carsten Müller ist auch Co-Vorsitzender der deutsch-taiwanischen Dialogplattform. Die Delegation der Abgeordnete aus vier politischen Parteien von Regierung und Opposition angehörten, traf während ihres Aufenthalts unter anderem mit dem geschäftsführenden Präsidenten des Justizhofs, Xie Mingyang, sowie dem Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Joseph Wu, zusammen. Darüber hinaus führte sie Gespräche mit dem Justiz- und Rechtsausschuss des Parlaments sowie mit Vertretern aus den Bereichen Recht und gesellschaftliche Resilienz. Taiwans stellvertretender Außenminister François Wu gab am Donnerstag ein Mittagessen zu Ehren der deutschen Delegation. Dabei tauschten sich beide Seiten über eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aus. Wie aus einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestages hervorgeht, besucht die Delegation vom 28. März bis 7. April Südkorea, Taiwan und Japan. Eine Delegation des Republican Study Committee im US-Repräsentantenhaus besucht Taiwan. Die Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der National Security Task Force, Zach Nunn, besucht Taiwan vom 5. bis 11. April. Laut einer heute vom taiwanischen Außenministerium veröffentlichten Mitteilung wird die Delegation Präsident Lai Ching-te sowie weitere hochrangige Regierungsvertreter treffen. Beide Seiten wollen sich zu Themen wie den Beziehungen zwischen Taiwan und den USA, regionaler Sicherheit, Wirtschafts- und Handelskooperation sowie der Lage in der Taiwanstraße austauschen. Laut der Pressemitteilung des taiwanischen Außenministeriums ist das Republican Study Committee die größte konservative Fraktion im US-Repräsentantenhaus. Die zugehörige National Security Task Force befasst sich mit sicherheitspolitischen Fragen. Der Fokus liege insbesondere auf der Bewältigung sicherheitspolitischer Herausforderungen durch China, Russland und den Iran. Ihr Vorsitzender Tsai Ing-wen engagierte sich seit langem für die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA. Taiwan hat bei der Weltorganisation für Tiergesundheit seinen Status als selbstdeklarierte von der afrikanischen Schweinepest freie Region wiedererlangt. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium heute mit. Nach der Anerkennung durch die Weltorganisation für Tiergesundheit sei Taiwan damit erneut das einzige Land in Asien, das frei von den drei wichtigsten Schweinekrankheiten sei: Maul- und Klauenseuche, die klassische Schweinepest und afrikanische Schweinepest. So erklärte Taiwans Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung. Die Weltorganisation für Tiergesundheit hatte bereits im Mai vergangenen Jahres Taiwans Selbsterklärung als frei von der afrikanischen Schweinepest anerkannt. Damit war Taiwan das erste Land in Asien, das den Status frei von allen drei Schweinekrankheiten erhielt. Im Oktober vergangenen Jahres meldete Taiwan jedoch seinen ersten Fall von afrikanischer Schweinepest überhaupt nach einem Ausbruch auf einer Schweinefarm in Taichung. Nach der Reinigung und Desinfektion der betroffenen Farm sowie negativen Testergebnissen aller nach dem 21. November 2025 entnommenen Proben wurde der Fall abgeschlossen und das Ministerium erstellte am 21. Februar dieses Jahres einen Antrag bei der Weltorganisation für Tiergesundheit, um den Status frei von afrikanischer Schweinepest zurückzuerlangen. Laut dem Landwirtschaftsministerium habe der Antrag die strenge Prüfung in etwas mehr als einem Monat bestanden, deutlich schneller als ursprünglich erwartet. Zuvor war von einer Dauer von 6 bis 8 Monaten ausgegangen worden. Das Ergebnis zeige Taiwans hohe Kompetenz in der Seuchenprävention, so das Landwirtschaftsministerium. Taiwans erster im Inland festgestellter Fall von Influenza A des H7-Subtyps ist als H7N7 identifiziert worden. Taiwan hatte am 2. April der Weltgesundheitsorganisation WHO seinen ersten lokal übertragenen Fall eines Influenza A-Subtyps H7 gemeldet. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Entenzüchter aus dem Landkreis Changhua. Der über 70-jährige Mann sei inzwischen genesen und nach einem negativen Testergebnis aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte das taiwanische Krankheitskontrollamt mit. Die zuständigen Behörden identifizierten 33 Kontaktpersonen, die weiterhin überwacht werden. Wie das Krankheitskontrollamt am Freitag bekannt gab, handelt es sich um einen niedrig pathogenen Stamm. Das Risiko gilt als kontrollierbar. Das Virus unterscheide sich von H7-Stämmen, die vor 10 bis 20 Jahren bei Menschen in Europa festgestellt wurden. Es sei genetisch enger mit Stämmen verwandt, die zuvor bei Wildvögeln in Taiwan nachgewiesen wurden. Dies deute darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein sporadisches Ereignis handelt. Das Krankheitskontrollamt rief jedoch Beschäftigte in der Geflügelhaltung dazu auf, Schutzmaßnahmen einzuhalten und bei Atemwegs- oder Augensymptomen medizinische Hilfe zu suchen sowie Ärzte über mögliche Tierkontakte zu informieren. Heute wird der arbeitsfreie Tag für das gestrige Qingming-Fest nachgeholt, deshalb blieb die Börse geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es meist bewölkt, besonders im Norden und in Zentral-Taiwan mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius. Im Süden war es teils sonnig, teils bewölkt bei bis zu 30 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag: Es wird eine weitere Regenfront erwartet. Damit kommt es inselweit zu mehr Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 24 Grad im Norden und bis zu 31 Grad Celsius im Süden Taiwans. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 6. April 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Willkommen zur zweiten Folge unseres Interviews mit Julian Vetterlein. Julian ist Student der Politikwissenschaften und modernen China-Studien an der Universität Trier und verbringt ein Austauschjahr in Taiwan. In dieser Folge von Leben in Taiwan setzen wir das Thema Taiwan als Pionier fort und Julian verrät, warum es sich lohnt, noch mehr Taiwan-Kompetenz zu erwerben.
Der Projekttitel nennt Taiwan ja als Pionier. Jetzt, wo du über 6 Monate schon hier in Taiwan, kommst aus der Taiwan-Forschung und Taiwan-Studien. Wie siehst du denn Taiwan als Pionier? In welcherlei Hinsicht ist Taiwan für dich ein Pionier?
Ich denke, Taiwan ist in wirklich vieler Hinsicht Pionier. Einfach für mich zu erwähnen wäre jetzt die Entwicklung der letzten Jahre. Das kann man ganz einfach sehen und auch sagen, was Taiwan in ein paar wenigen Jahren an Entwicklung geschafft hat, zu jetzt so einem unfassbar modernen Land zu werden und das nicht nur mit neuen modernen Gebäuden und Städten, sondern auch einfach gesellschaftlich, nicht zuletzt der Wechsel von einer autokratischen Herrschaft hin zu einer blühenden Demokratie in vieler Hinsicht. Und da kann man natürlich sagen, dass es auch in Taiwan weiterhin Probleme mit demokratischen Prozessen und so weiter gibt, aber es ist trotzdem unfassbar beeindruckend, was sich hier in so wenigen Jahren getan hat. Darüber hinaus, wirtschaftlich, wie schon erwähnt, ist natürlich immer mit das größte Thema die Chip-Technologie aus Taiwan. Was hier hergestellt wird, ist kaum zu vergleichen mit der Technik in anderen Ländern, die ja dann eben angewiesen ist, von hier zu importieren. Aber darüber hinaus auch einfach viele gesellschaftliche Sachen. Sachen, die man, glaube ich, noch mal weniger mitbekommt aus Deutschland. Man kann sich auch nicht mit der Politik in jedem Land befassen. Aber die Gesellschaft in Taiwan hat es unfassbar schnell geschafft, sich an die Moderne, möchte ich sagen, anzupassen und eine Weltoffenheit zu behalten, gegenüber fast allem, in jeder Hinsicht, die ich fast als beneidenswert betiteln würde.
Hast du die Möglichkeit gehabt, jetzt während deines Aufenthalts mit Taiwanern, auch mit jungen Taiwanern darüber zu sprechen? Sehen sie Taiwan auch als Pionier oder wie ist deren Sicht auf Taiwan?
Soweit ich das weiß, in diesem wirtschaftlichen Sinne ist sich dem, glaube ich, ziemlich jeder bewusst. Diese ja absichtlich erzielte Pionierrolle in der Technik ist auch jedem in Taiwan hier natürlich ein Begriff. Gesellschaftlich glaube ich weniger, und ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Grund ist, warum Taiwan ein Pionier ist. Eine gewisse Gleichgültigkeit, würde ich fast sagen, wird hier zum Vorteil, weil man einfach schaut, was passiert. Man ist hier, würde ich, wie gesagt, sagen, etwas weltoffener. Und das drückt sich, glaube ich, an erster Stelle einfach durch, ja, wie sagt man, durch eine Ruhe, durch eine Gelassenheit aus, wenn es um neue Sachen geht, die man akzeptiert. Und ich glaube, dass das in der Selbstreflexion vielleicht ein bisschen untergehen kann, eben weil man so offen ist für die meisten Sachen.
Interessant. Hast du ein Beispiel? Hast du ein Erlebnis?
Generell gesellschaftlich würde ich fast behaupten, wenn man anspricht, viele gesellschaftliche Diskussionen in Europa sind den Leuten hier fast schon bizarr, dass unfassbar viel über Identitätspolitik in Europa diskutiert wird. Ist hier kaum ein Thema, weil man sagt, man hat größere Probleme und den Leuten ist es wirklich gar kein Begriff, dass darüber so krass diskutiert werden sollte, dass man da seine ganze Zeit reinstecken sollte. Und ich glaube, das übersetzt sich auch wirklich gut in den Alltag von den Leuten, dass man bei vielen Sachen sagt, gut, ist nicht mein Thema und dann lässt man es auch einfach passieren.
Würdest du sagen, dass die Leute hier dann generell weniger diskutieren oder diskutieren sie über andere Themen?
Es wird über andere Themen diskutiert, auf jeden Fall. Wie auch schon gesagt, ich glaube, so unfassbar beeindruckend die Demokratie auf dieser Insel ist, ist sie natürlich nicht ohne Probleme. Und diskutiert wird hier wie überall und auch nicht nur in einem produktiven Thema natürlich. Aber man muss doch insgesamt schon sagen, dass man bei vielen Themen zumindest, würde ich behaupten, sagt, okay, man hat doch wichtigere Sachen zu tun.
Deiner Meinung nach, warum sollten sich junge Menschen für Projekte wie TAP oder für Taiwan-Forschung interessieren? Welche Chancen und Möglichkeiten bietet das?
Also generell denke ich erst einmal, dass es sehr wichtig ist, sich generell mit dem Ausland zu befassen. Nicht nur, weil das Ausland natürlich einfach eine riesige Rolle in fast jeder Hinsicht spielt, sei es Handelsbeziehungen, sei es Außenpolitik, sondern auch, weil man in vieler Hinsicht aus dem Ausland lernen kann und wir das nicht verlernen dürfen, will ich so sagen. Und Taiwan macht da eben, wie ich sagen würde, in den Sachen, in denen es ein Pionier spielt, einiges ganz gut vor. Ich denke, man braucht einfach Leute, die sich weit genug mit diesen Sachen auskennen können, um zu schauen, können wir in Deutschland etwas von diesen Sachen lernen? Und ich denke, es gibt einige Punkte, in denen wir sagen können, das könnten wir. Aber das gilt genauso für andere Themen. Genauso gilt das für die China-Forschung, die ja in Deutschland auch leider nur eine bedingte Größe hat. Denke ich, dass wir stark davon profitieren können, wenn sich in diesen Feldern Leute finden, die wissen, was sie tun, und dafür eben Schlüsse nach Deutschland ziehen können.
Diese gewisse Taiwan-Kompetenz, die wir haben sollten in Deutschland, die kann man ja an der Uni Trier beispielsweise relativ, also gut erwerben, richtig? Gibt es noch andere Sinologien in Deutschland, die sich mit Taiwan-Forschung beschäftigen, oder ist da Uni Trier wirklich ein Leuchtturm?
Es gibt natürlich auch andere Standorte in Deutschland, die sich mit Taiwan beschäftigen. Ich war jetzt nicht an allen Universitäten, aber ich würde fast behaupten, dass an jeder kompetenten Sinologie auch natürlich etwas zu Taiwan erzählt wird, nicht zuletzt wegen der unfassbar starken Verbindung zum Festland, kulturell, sprachlich und so weiter. Trier sticht durch das Taiwan als Pionierprojekt natürlich ein wenig heraus, und sonst sind wir auch fantastisch mit SprachlehrerInnen und auch Austauschstudierenden aus Taiwan beglückt, möchte ich wirklich sagen, das mit freiwilligen Veranstaltungen und allem anderen wirklich gut helfen kann. Das wird aber an anderen Standorten, denke ich, sehr ähnlich sein. Trier ist da jetzt kein Leuchtturm, das würde ich nicht sagen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass Trier einem da unfassbar entgegenkommt und Studenten wirklich alles Nötige an die Hand gibt, dann hier in Taiwan weiter zu studieren und auch später hoffentlich dann bei diesem Thema zu bleiben.
Und ihr habt ja, das hatten wir zu Anfangs erwähnt, die Partneruniversität, die Zhengzhi-Universität hier in Taipei. Mhm. Dort bist du ja auch seit über einem halben Jahr als Student eingeschrieben. Wie unterscheidet sich das Studium in Taiwan von dem Studium in Deutschland?
Es ist schon, man muss sagen, ein sehr anderes Studium, insbesondere im Bachelor. Während ich ja für einen Sprachkurs hergekommen bin hauptsächlich und ein Sprachkurs hier ein Sprachkurs ist, so wie in Deutschland, hatte ich ja auch politikwissenschaftliche Veranstaltungen hier, und die sind schon sehr anders aufgebaut. Ich würde sagen, dass es einen sehr anderen Umgang mit Lehrpersonal gibt und auch die Arbeitshaltung oft ein wenig anders ist. In Deutschland, so wie ich es kenne zumindest, gibt es Vorlesungen, die weitaus mehr wie eine klassische Vorlesung gestaltet sind, möchte ich sagen. Großer Lehrraum, wo man viel zuhört, und die gibt es hier genauso. Aber Seminare, also etwas kleinere Kurse, in denen auch mehr ein Dialog entstehen kann, sind hier, denke ich, etwas anders aufgebaut, aber nicht besser oder schlechter, das würde ich nicht sagen. Und daneben gibt es natürlich auch noch ganz viele strukturelle Unterschiede im Studium hier, wobei ich da auch gar keinen so großen Einblick habe, dadurch, dass ich ja nur ein Austauschstudent bin und nicht hier an meinem Abschluss direkt arbeite. Aber man kriegt mit, dass es viele Unterschiede zwischen den Universitäten gibt, aber eben auch sehr viele Ähnlichkeiten.
Im nächsten Teil werfen wir unter anderem einen Blick auf eine weitere Tätigkeit Julians während seines Austauschjahres in Taiwan, nämlich auf sein Praktikum bei uns RTI Deutsch. Bis zur nächsten Folge.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Taiwan Monitor. Der ehemalige Bürgermeister von Taipei, Ke Wen-che, Gründer und früherer Vorsitzender der Taiwan Volkspartei TPP, ist am 26. März zu insgesamt 17 Jahren Haft verurteilt worden, sowie zum Entzug der Bürgerrechte für 6 Jahre. Es ging um Korruption in mehreren Fällen, vor allem im Zusammenhang mit einem Immobilienerweiterungsprojekt. gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. Cowen-Chir hat auch bei der Präsidentschaftswahl 2024 kandidiert und erhielt mehr als 26% der Stimmen. Die Unterstützer Kerrs bezeichneten das Vorgehen und Urteil gegen Kerr als politisch motiviert und dass auch seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028 verhindert werden sollte. Radio Taiwan International sprach mit Professor Qu Zhaoxiang, Professor am Graduierteninstitut für Landesentwicklung und China-Forschung an der Wenhua-Universität, der Kulturuniversität, über die politischen Aussichten Cowen-Chirs und der Partei TPP und welche Möglichkeiten er für die Partei sieht, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Professor Qu sagte, es habe Kritik am Ermittlungsverfahren gegeben, unter anderem sei der Grundsatz, dass Ermittlungsverfahren nicht öffentlich gemacht werden dürften, nicht eingehalten worden. Er wies darauf hin, dass strafrechtliche Vorgehen gegen Vorsitzende von Oppositionsparteien in allen Ländern mit Skepsis betrachtet würden, besonders in jungen Demokratien. Cowen-Chir ist auch während des Verfahrens bereits als Parteivorsitzender der TPP zurückgetreten. Was bedeutet dieses Urteil für die weitere politische Karriere Cowen-Chirs? Professor Qu sagte dazu, welche Auswirkungen hat dies auf Cowen-Chir hinsichtlich der Präsidentschaftswahl 2028? Kerr wurde in erster Instanz zu 17 Jahren Haft verurteilt und 6 Jahren Entzug der bürgerlichen Rechte. Wichtig ist, diese 6 Jahre beginnen erst nach Verbüßung der Haftstrafe zu zählen. Außerdem bestimmt das Gesetz über Wahlen und Abberufung von Präsidenten und Vizepräsidenten, dass Personen, die in erster Instanz wegen Korruption zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt wurden, von einer Kandidatur ausgeschlossen sind. Nach gegenwärtigem Recht hat Cowen-Chir keine Möglichkeit, bei der Präsidentschaftswahl 2028 zu kandidieren. Doch das bedeutet auch nicht unbedingt das Ende seiner politischen Laufbahn. Das heißt nicht, dass er definitiv eine politische Zukunft hat, sondern dass seine politische Laufbahn nicht zwangsläufig zu Ende ist. Es ist keineswegs sicher, dass er in Zukunft ganz von der politischen Bildfläche Taiwans verschwinden wird. Juristisch gibt es noch höhere Instanzen. Darüber kann ich jetzt nicht spekulieren, aber rechtlich besteht noch Spielraum. Politisch könnte dieser Spielraum sogar noch höher sein, denn es gibt auch die Möglichkeit einer späteren Begnadigung. Denn selbst wenn die Urteile gegen Kerr auch in höheren Instanzen bestätigt werden, besteht noch die Möglichkeit einer späteren Begnadigung. Ende November dieses Jahres werden in Taiwan Kommunalwahlen abgehalten. Es werden Bürgermeister, Landräte und Volksvertreter bis in die untersten kommunalen Ebenen gewählt. Es wurde schon konkret über Zusammenarbeit und Kandidatenabsprachen zwischen den beiden Oppositionsparteien KMT und TPP bei den Kommunalwahlen gesprochen. Wird die TPP nach dem Urteil gegen ihren Gründer und früheren Vorsitzenden Cowen-Chir nun noch enger mit der KMT zusammenarbeiten? Professor Qu sagte dazu, er habe mit Freunden aus dem Medienbereich darüber gesprochen und Meinungen vieler anderer Experten und Wissenschaftler gehört und gelesen. Auch wenn wir zu unterschiedlichen Einschätzungen und Analysen kommen, sind wir uns in einem einig. Alle sind der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen der KMT und der TPP durch dieses Urteil in erster Instanz noch enger werden wird. Ich persönlich vertrete ebenfalls diese Ansicht, denn wenn die Taiwan Volkspartei TPP weiterhin bestehen und politischen Einfluss ausüben will, ist sie in der aktuellen Phase gezwungen, eng mit anderen politischen Parteien zusammenzuarbeiten. Eigentlich sollte ja die Taiwan Volkspartei eine dritte Kraft sein zwischen der größten Oppositionspartei KMT, dem Blauen Lager, und der jetzigen Regierungspartei DPP, dem Grünen Lager. Aber unter den jetzigen Umständen gibt es für die TPP kaum eine andere Wahl, als mit der KMT, dem Blauen Lager, zusammenzuarbeiten. Zumindest kurzfristig während der Amtszeit von Präsident Lai Ching-te. Zur Frage nach den Kommunalwahlen am Jahresende sagte Professor Qu, für diese Wahlen gibt es im Grunde nur einen Weg für die TPP. Überall dort, wo die Taiwan Volkspartei TPP keine eigenen Kandidaten aufstellt, wird sie sicher mit der KMT zusammenarbeiten. Dort, wo sie eigene Kandidaten aufstellen möchte, verhandelt sie mit der KMT über die Möglichkeit der Zusammenarbeit. So hat der jetzige TPP-Parteichef Huang Guozhang bereits seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in New Taipei City signalisiert. Durch einen Kooperationsmechanismus würden dann die KMT und die TPP einen gemeinsamen Kandidaten bestimmen. Wenn der TPP-Gründer und ehemalige Bürgermeister von Taipei, Ke Wen-che, 2028 nicht selbst nochmals bei der Präsidentschaftswahl kandidieren kann, wird dann sein Nachfolger Huang Guozhang als TPP-Kandidat kandidieren oder ist es für eine solche Prognose noch zu früh? Professor Qu antwortete auf diese Frage. Natürlich, wenn wir jetzt über das Jahr 2028 sprechen, besonders was Wahlen betrifft, so muss man sagen, dass die politische Entwicklung in Taiwan sehr, sehr schnell ist. Noch kürzlich hätte man vielleicht gesagt, dass Ke Wen-che möglicherweise ein Kandidat für die Wahl 2028 sein könnte. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ist das bereits nicht mehr möglich. Das zeigt, wie schnell sich die Lage verändert. Wenn wir jetzt auf das Jahr 2028 blicken, ist das im Grunde so, als würden wir durch ein Fernglas schauen und wir könnten nur grobe Konturen erkennen. In Taiwan sagt man manchmal scherzhaft, politische Entwicklungen könne man nicht einmal über 3 Tage hinaus vorhersehen. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber länger als 3 Monate sollte man tatsächlich nicht vorausplanen. Es ist sehr schwierig, langfristige Prognosen und Analysen abzugeben. Aber trotzdem können wir eine grobe Struktur erkennen. Für 2028 lässt sich sagen, auf der Seite der Opposition, also der Herausforderer, dürfte die Rolle wieder stärker von der KMT dominiert werden. Das unterscheidet sich etwas von der Situation im Jahr 2024. Das war erst gut 1 Jahr nach Ende der 2. Amtszeit von Ke Wen-che als Bürgermeister von Taipei und er trat als Vorsitzender einer eigenen politischen Partei bei der Präsidentschaftswahl an. In dieser Rolle war er ein vollständiger, eigenständiger Kandidat. Wir erinnern uns daran, wie damals die Verhandlungen zwischen der TPP und KMT über eine gemeinsame Kandidatur verliefen. Beide Seiten verhandelten, stritten sich und traten schließlich getrennt bei der Präsidentschaftswahl mit jeweils einem eigenen Präsidentschaftskandidaten an. Die Stimmen verteilten sich und das kam schließlich dem DPP-Kandidaten Lai Ching-te zugute, der die Wahl gewonnen hat. Die Frage ist also, wird der jetzige TPP-Parteivorsitzende Huang Guozhang als Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite des künftigen KMT-Präsidentschaftskandidaten antreten? Oder wird die TPP überhaupt keinen eigenen Kandidaten aufstellen und stattdessen die KMT-Kandidaten unterstützen, um dafür bei der Parlamentswahl mehr Sitze im Parlament zu gewinnen? Denn die TPP wird vermutlich weiterhin eine gewisse Anzahl an Sitzen im Parlament haben und die Rolle einer dritten Kraft spielen. Derzeit hat die TPP 8 Sitze im Parlament. Ob diese in Zukunft mehr oder weniger werden, lässt sich derzeit nicht sagen. Aber aus der Sicht der TPP ist klar, dass sie ihre Anzahl der Sitze im Parlament erhöhen wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die TPP in bestimmten Wahlkreisen auf die Zusammenarbeit mit der KMT angewiesen sein. Die Listenmandate muss die TPP natürlich aus eigener Kraft erringen, aber bei den Direktkandidaten in den Wahlkreisen braucht die TPP wohl die Unterstützung oder Zugeständnisse der KMT, dass dann die KMT keinen eigenen Kandidaten aufstellt. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 6. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.